What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Ich bin hier in einer Episode, von der ich gar nicht gewusst habe bis vor kurzem, dass sie so stattfinden wird. Aber ich bin sehr erfreut, dass wir das auf die Beine stellen können. Denn ja, mein Name ist Patrick und mit mir dabei ist
Lida. Hallo.
Hi Lida. Und du warst nämlich in Shanghai auf dem Shanghai International Film Festival. Ich bin mit diesem Festival überhaupt nicht vertraut und du hast gesagt, so wird es wahrscheinlich vielen anderen da draußen auch gehen. Deshalb hattest du vorgeschlagen, lass uns doch mal darüber reden, über diese ganz besondere Erfahrung.
Genau, es war für mich halt auch mein erstes wirklich asiatisches Filmfestival. Es gibt so etwa ja eine Handvoll großer asiatischer Filmfestivals, von denen man zumindest, sage ich mal, in der westlich-eurozentrischen Filmbubble schon gehört hat. Und das sind dann so Busan, Tokio, dann gibt es noch das Golden Horse, das ist relativ groß in Taiwan, Hongkong und eben Shanghai, was auch so zu den am rapidesten wachsenden asiatischen Festivals gehört und tatsächlich, glaube ich, das größte, also einfach so von dem Filmangebot, den Besuchenden und so, das größte asiatische Filmfestival ist und so wie die da, also Mittel reinpumpen und das alles aufbauen, wird das wohl auch noch weiter wachsen. Und das hat auch Events über ganz China, also mit irgendwie tausenden Filmen, die da, aber ganz viel Retro-Programm, die da laufen. Und da ich eben wahnsinnig gerne auf ein asiatisches Filmfestival einmal gehen wollte, um das einfach mir irgendwie zu erschließen, hat sich dieses jetzt irgendwie so ergeben und bis zuletzt war auch für mich persönlich aufgrund von diesen ganzen Planungen mit Flug, Hotel, Unterkunft und so weiter gar nicht klar, ob ich da hinkomme, aber dann hat es geklappt und somit war ich da.
Ja, und für mich war es auch ganz interessant, weil ich von dir immer mal Nachrichten reinbekommen habe, was hier wieder Verrücktes oder Ungewöhnliches aus deiner Erfahrung mit deinen Erfahrungswerten vor sich geht dort vor Ort. Also fand ich auch ganz schön, das so am Rande so ein bisschen mitzunehmen, was da passiert. Du hast gesagt, ein riesiges Festival und ich habe gesehen, 420 Filme sind dort gezeigt worden. Ist ja schon enorm.
Genau, das ist auch gigantisch, aber die Filme, die wirklich neu sind und sozusagen den harten Kern des Festivals ausmachen, das ist eine wirklich überraschend überschaubare Anzahl. Also wir haben hier so vier zentrale, sozusagen kleine Wettbewerbe, nämlich einmal den Hauptwettbewerb, der aus 12 Filmen besteht, also Main Competition. Dann die wichtigste Nebensektion, New Asian Talent, auch nochmal 12 Filme. Und das sind auch alles wirklich Weltpremieren, die da laufen. Und dann gibt es noch mit überwiegend, aber nicht ausschließlich Premieren besetzte zwei Sektionen, nämlich einmal Doku. Und das sind, wenn ich es jetzt richtig gezählt habe, 5 Filme oder 6. Und dann nochmal Animation. Und das sind ebenfalls, so ich glaube, 6 Filme nochmal. Also überraschend überschaubar eigentlich, denn das ist ja dann im Vergleich zu sowas wie Cannes oder Berlinale oder Venedig doch sehr, sehr klein. Und das ganze andere, was da läuft, sind dann eben verschiedene asiatische Filme, die schon auf anderen Festivals liefen, die manchmal aber auch schon 1-2 Jahre alt sind. Auch ganz umfassende Retrospektiven. Dieses Jahr waren es Billy Wilder, Marilyn Monroe, Ken Loach. Also ein gigantisches Programm. Aber das, was jetzt wirklich neu und sozusagen exklusiv ist, ist dann doch sehr, sehr klein. Was aber auch mal ganz schön ist, weil man ja so eigentlich denkt, man hat jetzt eine realistische Chance, alles Wichtige zu schaffen.
Ja, ist auf jeden Fall dann kompakt. Also so ein Wettbewerb mit 12 Filmen, das bekommt man ja auch nicht alle Tage zu sehen, ne? Wir sind da bei den großen Festivals eher so bei 20 oder so, denke ich mal. Zumindest Cannes sind ja immer 22 und ich glaube Berlin und Venedig sind dann relativ ähnlich.
Genau, das sind immer so, wie du sagst, so im Schnitt 18 bis 22. So, da bewegt das sich immer.
Ja, ich war auch ein bisschen überrascht. Die hatten, habe ich gesehen, eine Sektion, die heißt Cannes Express. Und da liefen dann aber nur 3 Filme oder so aus Cannes.
Genau, es war tatsächlich ein Express, ne? Also es war wirklich nur der Express, ja. Und so aber so ähnlich ist das eben über das ganze Festival, dass es ganz viele Sektionen gibt, die aber manchmal wirklich nur eine Handvoll Filme haben. Also alles noch ein bisschen unstrukturiert und auch manchmal wirklich unübersichtlich, weil man so viele verschiedene Kategorien hat, dass man sich da völlig verlaufen kann.
Und würdest du sagen, dass wenn du dir so einen Querschnitt des Angebots mal ansiehst, der Filme, ob da irgendwas zutage getreten ist, ob dir irgendwas aufgefallen ist, was sich ganz klar unterscheidet von Filmen, die du in europäischen Kontext, ja, kannst du da irgendwas ausmachen in dieser Hinsicht oder sind das wirklich globale Phänomene, die sich auf jedem Kontinent irgendwie im Aufgebot widerspiegeln?
Also mir sind schon ein paar Sachen aufgefallen, wobei ich natürlich eben, wie schon angemerkt, zum ersten Mal hier war und das also eine ausschnittartige Ersteindruck ist und ich jetzt nicht den Vergleich von mehreren Jahren habe und ja ein einziger Jahrgang nicht immer absolut repräsentativ ist. Aber was mir hier sehr stark aufgefallen ist, ist natürlich, also dass hier der asiatische Film, die asiatische Filmwelt viel stärker vertreten ist, ist ja quasi klar, das ist ja auch nicht anders in Sundance, wo die USA sehr stark präsent sind oder in Venedig, Cannes, haben wir eben eine sehr eurozentrische Filmauswahl. Deswegen bin ich ja auch in gewisser Weise dahin gefahren. Aber zum einen erstmal, ich habe keinen einzigen queeren Titel gesehen. Keinen. Und Queerness ist in China, es ist nicht irgendwie verboten oder so, aber es ist ein ziemliches gesellschaftliches Tabuthema. Und es ist auch nicht besonders, also ich würde China nach zumindest nach meinem Außeneindruck und dem, was ich gehört habe, nicht als eines der sonderlich toleranten Länder einordnen. Also es ist so da so eine Sache, es gibt zwar keine Verfolgung oder totale soziale Ächtung, aber es ist absolut, es wird nicht gezeigt, es wird nicht gesehen, es wird nicht darüber gesprochen. Und man hatte hier in dem ganzen Wettbewerb, ich habe jetzt nicht systematisch danach gesucht, aber ich habe in keiner einzigen Kategorie irgendwie einen Film wahrgenommen, auch nur vom Inhalt her oder so, der ein queeres Thema gehabt hätte oder einen queeren Regisseur, eine queere Regisseurin, nix.
Naja, finde ich interessant, weil mir ist gerade nur noch mal eingefallen, wir haben ja diesen Fatherland aus Cannes auch hier, aber da wird ja dieses ganze Thema bei Thomas Mann auch ausgespart in dem Film.
Genau, da gab es halt, also da gab es nur eine kleine Szene in diesem Film, ne, wo man sieht, dass Klaus Mann war ja bisexuell und da gab es so eine kurze Szene, wo man angedeutet sieht, dass er da mit einem anderen Mann die Nacht verbracht hat. Aber selbst diese Szene ist eben ganz minimal im Film und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt also eben so ähnlich gehandhabt wird wie in der Gesellschaft. Es ist jetzt nicht so, dass man einen hochqualitativen Film, wenn die den kriegen können und der so Prestige bringt, dass die den wegen einer kleinen Szene komplett ausschließen. Vielleicht wurde die Szene auch rausgeschnitten. Ich habe den Film da nicht nochmal gesehen, aber das ist ja auch eine Möglichkeit. Da werden ja auch mal, was weiß ich, Regenbögen oder so rausgeschnitten in Russland, wenn der Film zu queer ist. Also wer weiß, ob China vielleicht auch sowas machen würde.
Ja, und wir hatten das doch auch in bestimmten Marvel-Filmen oder so, dass bestimmte Hintergründe ausgetauscht werden oder so, je nachdem, für welchen Markt man das dann aufbereitet. Ja, und meine Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, weil wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt in Cannes, Berlin, Venedig, das sind eben immer meine Referenzwerte, weil ich mit denen am besten vertraut bin, wenn man an solche Festivals denkt, dann weiß man ja auch, dass die Filme, die aus asiatischen Ländern kommen, also vornehmlich sind es ja meistens Japan, vielleicht Korea, China auch, dass die ja dann oft auch europäische Filmförderung bekommen. Und immer mal wieder, wenn ich mit, sagen wir, Leuten, die wirklich aus China zum Beispiel kommen, spreche, dann nehmen die schon sowas wahr, so eine Art Europäisierung ihrer Filme ein bisschen. Und ich habe mich gefragt, wenn du dir zum Beispiel so einen Coming-of-Age-Film ansiehst, der dort läuft, der eben nicht unbedingt europäisch noch einen Fördertopf hat, ob man da irgendwas, weißt du, ob man da irgendwelche Unterschiede festmachen kann oder.
Ja, also ich hatte sehr den Eindruck, also was mir eben auch aufgefallen ist, also auch die Frauen, also Regisseurinnen sind hier ganz wenig vertreten, also erstmal das noch. Da gab es, glaube ich, wenn man den wichtigsten Nebenwettbewerb New Asian Talent und den Hauptwettbewerb zusammennimmt, das wären dann 24 Filme, da gab es 3 Regisseurinnen. Das ist richtig wenig. Dann ist mir aufgefallen, es gab keinen einzigen Film, wenn ich jetzt nichts einen vergessen habe oder so, aber keinen einzigen Film im gesamten Kernprogramm aus Japan oder Korea. Es war vor allem Asien, hieß da vor allem China und Hongkong. Also das war auch nochmal so ziemlich markant, dass es zwar viele chinesische Produktionen gab, aber so ein breites asiatisches Kino. Es gab noch so ein bisschen Indonesien und so. Aber ich glaube, eine Produktion wie von den Philippinen. Aber dass man jetzt so einen riesigen asiatischen Überblick bekommen hat, das war zumindest in diesem Kern nicht der Fall. Dann habe ich nichts Politkritisches gesehen. Es gab nichts Kontroverses. Es gab nichts, wo man irgendwie gesagt hätte, also es gibt ja zum Beispiel bei der Berlinale ganz oft so kontroversen Themen, was weiß ich, Palästina, Krieg, also ein Kram. Gar nichts. Und dann nichts irgendwie ansatzweise sexuell Freizügiges. Ich glaube, das Krasseste, was ich irgendwie gesehen habe, war eine leidenschaftliche Umarmung. Das ist mir auch irgendwie aufgefallen. Also das sind so Sachen, das fliegt einem jetzt nicht ins Gesicht. Aber wenn man dann irgendwann so ein ganzes Festival durch hat, dann merkt man auf einmal, Moment mal, das kam ja nie irgendwie, also nicht mal irgendwie zufällig vor. Obwohl es durchaus Filme gab, die das angeboten hätten. Ich habe auch keine irgendwie krasse Gewalt gesehen. Also es floss nie irgendwie Blut. Es schien alles auf eine sehr, also so ein bisschen musste ich so an diesen Zensurcode der 50er denken. Und ich denke, also so Hays-Code-mäßig, weißt du, wo ganz viele Sachen einfach nicht erlaubt waren. Und wenn du jetzt so einen Film aus den 50ern guckst, dann kommt die dir erstmal ganz normal vor. Aber wenn du mehrere siehst, merkst du, irgendwann fehlt hier was. Und natürlich, denke ich, gibt es diese Sachen auch im chinesischen Kino, also ist keine Frage, aber diese Filme haben es dann vielleicht doch schwerer, auf dieses sehr, sehr glattgebügelte, sehr politisch angepasste Festival zu kommen.
Scheint ja dann fast so ein Familienfestival zu sein, oder? Wo man nichts falsch machen kann.
Ja, man hatte so ein bisschen so den Eindruck, auch dieses jeder kriegt einen Preis. Dann habe ich auch gemerkt, also wenn ein Film da irgendwie läuft, da wird nicht gebuht. Da wird geklatscht. Ja. Mhm. Und da wird geklatscht. Auch bei den Gesprächen danach, da gab es ja manchmal danach nur so Q&A und mit so ein paar Publikumsfragen. Man stellt keine kritischen Fragen oder so. Auf gar keinen Fall. Das hat niemand gemacht. Ich konnte nicht immer so aktiv mitfragen, weil ich eben kein Chinesisch spreche und oft damit so einer Übersetzungs-App eben am Handy saß und das so versucht habe mitzulesen und so. Und da wurde halt praktisch nichts auf Englisch übersetzt. Und ich hatte auch nicht immer kritische Fragen. Aber da hat kein einziges Mal irgendjemand auch irgendwas nur ansatzweise Kritisches gesagt. Und es wird immer mechanisch geklatscht bei allem. Buß undenkbar.
Okay, ja. Was ich auch jetzt so im Nachhinein ein bisschen gelesen habe, ist, dass AI ein ganz großes Thema da gewesen sein soll. Ich weiß nicht, wie du das jetzt als Kritikerin so mitbekommen hast, aber offenbar gab es so einige Talks. Es gab zum Beispiel so einen Medienentrepreneur, der mit einem Philosophen über AI gesprochen hat. Und wir haben im Vorgespräch das zumindest angeschnitten, es gab so einen Talk zwischen Albert Serra und Bigan, wo es auch teilweise, also es ging um literarische Adaptionen, und eben auch um den Einsatz von AI und so weiter. War das ein Thema, das du irgendwie mitbekommen hast? Oder so als Kritikerin war das eher nicht so im Vordergrund?
Also direkt, unmittelbar als filmische Thematik oder als etwas, was im Publikum diskutiert oder besprochen worden wäre, das nicht so sehr. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass ich noch bei keinem anderen Festival oder in irgendeinem Kontext so viele ChatGPT-generierte Texte gelesen habe. Das war sogar so, dass ich an einem, ich war etwas ein paar Tage vorher da, bevor das Festival anfing, und war einmal in einem Museum und jeder englische Text zu den Kunstwerken, und die Kunstwerke waren wirklich super, es waren modernes, also zeitgenössische Kunst, und es waren super Ausstellungsobjekte, aber jeder verdammte Text war mit ChatGPT geschrieben. So, dass man es sofort gemerkt hat. Also da dachte ich echt, what the fuck. Und 90% der Texte, die ich da auf der englischen Seite natürlich und den englischen Materialien, die ich hatte, ne, wie gesagt, ich kann kein Mandarin lesen und kein Chinesisch sprechen, aber waren ebenfalls AI generiert und so nach dem typischen ChatGPT-Schema, das man sofort erkennt. Und ich dachte echt nur so, what the fuck.
Ja, ich habe das nur bei dieser ganzen Berichterstattung ein bisschen mitbekommen, dass viel darüber geredet wird, zum Beispiel bei Animationsfilmen, ja, wie viel wird jetzt einfach nur noch mit Computern gemacht, beziehungsweise durch diese Tools, diese Software. Aber das ist wahrscheinlich eher so eine brancheninterne Sache. Jedenfalls, der Grund, warum wir auch sprechen, ist, dass du von ein paar Sachen sehr irritiert warst, ne? Als langjährige Reporterin vor Ort und als Kritikerin. Also erzähl doch mal, was war das genau, weswegen ich die erste Nachricht vor allem von dir bekommen habe.
Ja, also ich habe natürlich so versucht, mich auf das Festival ein bisschen vorzubereiten. Und schon das war schwer. Da ist die üblicherweise gibt es bei Festivals einen Pressebereich auf der Website irgendwo oder eine Presseseite. Da findet man zum Beispiel Filmmaterialien, man findet ausführliche Inhaltsbeschreibungen, man findet auch so eine Liste von Cast, Crew, Produzenten, man findet oft Presseagentenlisten, wo man nach Interviews oder Screeners fragen kann. All das gab es schon mal nicht. Also auch überhaupt nur Grundinfos über die Filme zu finden. Ich bin noch dabei, die letzten Kritiken zu schreiben und das ist extrem schwer, weil du oft nicht mal die Namen der Figuren und die Schauspielenden dazu irgendwo aufgeschrieben hast. Also ich sage jetzt wirklich, alles, was man bei manchen Filmen hat, ist der Titel und der Regisseur und das war's. Und dann brauchst du irgendwie 2 Stunden Recherche im Internet, um dann vielleicht noch 3, 4 Grundinfos zusammenzukriegen. Das macht es auch richtig schwierig, weil ich mir auch nicht, ganz ehrlich gesagt, für irgendwie 20 Filme den Namen von jedem Schauspielenden und jedem Charakter merken kann. Und der nächste Punkt ist dann eben, dass ich da ankomme und normalerweise gibt es ja Pressevorführungen für die Presse. Und ich dann schon gefragt habe vorab, wann, wie, wo sind denn die Pressevorführungen, darauf aber keine richtige Antwort bekommen habe. Und dann komme ich da eben an und ich höre, es gibt keine Pressevorführungen. Nun ist das nicht total ungewöhnlich. Auf kleineren Festivals gibt es auch manchmal keine Pressevorführungen. Dann hat man normalerweise als Presse einfach Badge Access zu allen Vorführungen, die im Programm laufen und kann sich Pressekarten buchen. Und das heißt dann auch meistens, dass die Vorführungen so leicht besucht sind, dass man eigentlich fast immer auch eine Karte wirklich kriegt.
So war das auch beim South by Southwest, aber das war ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend, weil man sich immer anstellen musste und teilweise bei den ganz begehrten Filmen musste ich mich 90 Minuten vorher anstellen und ach, ja.
Das hat schon dann so Sundance-Niveau, wo man auch immer Schlange stehen muss, ja. Aber hier gab es für wirklich jeden, also alle Journalisten und Journalistinnen gab es jeweils pro Kopf für das gesamte Festival nur 6 Pressekarten. 6. Und es gab keinen Badge Access. Also ich habe die gefragt und das Konzept von Badge Access war dort nicht bekannt. Also ich musste denen wirklich erklären und es war auch keine einfache Übersetzungshürde, sondern es ist wirklich so, dass die Pressearbeitenden dort dieses Konzept, oh, du hast eine Badge, die ich ja auch bekommen habe, also die nennen das zwar nur Media Certificate, aber whatever, es ist das gleiche Ding, dass man damit in einen Film reingehen kann und den einfach so sehen kann, wenn da ein freier Platz ist. Das war für die, dieses Konzept, damit waren die nicht vertraut und das existierte da auch nicht. Und auch schon auch nicht sowas wie unbegrenzte Pressekarten oder so. Das heißt, man hätte fürs ganze Festival jetzt 6 Filme machen können. Dann habe ich dann auch diese Leute völlig entgeistert befragt, aber wie soll man denn irgendwie Kritiken schreiben oder Berichterstattung machen, wenn man überhaupt nichts quasi gucken darf. Denn auch wenn jetzt nicht jeder Festivalbesuchende, so wie ich das öfter mache, was ich 30, 40, 50 Kritiken schreibe, die meisten machen ja doch schon, dass sie zumindest den Wettbewerb gucken. Oder du kannst ja auch die Filme nicht mal gucken. Das ist ja nicht mal eine Frage, was man wirklich rezensiert. Du kannst ja die Filme auch nicht sehen. Und auch dieses Konzept, dass auf einem Festival normalerweise viele Filmkritiken verfasst werden, war da überhaupt nicht präsent. Das gab es. Also die wissen natürlich, was eine Filmkritik ist, aber das war für die völlig so, what? Presse ist dazu da, um von den Pressekonferenzen zu berichten, um am roten Teppich Bilder zu machen, um die Q&As mitzuschreiben und das alles dann so werbemäßig aufzubereiten. Und das kommt raus. Aber sowas wie Kritik ist da nicht unbedingt erwünscht oder schon gar nicht gefördert. Und auch dafür ist das Festival gar nicht ausgerichtet. Und wenn ihr jetzt online mal ein bisschen guckt, wer hat denn sonst noch Kritiken geschrieben zu diesem Festival? Niemand. Nicht, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil jetzt macht es für mich auch Sinn, dass niemand sonst da war von Variety, von Hollywood Reporter und sonst wie, dass die alle niemanden da hatten, sondern höchstens vielleicht irgendeinen chinesischen Vorortskorrespondenten, der ihnen die Pressekonferenzen durchgemailt hat, weil das überhaupt nicht dafür ausgerichtet ist, dieses Festival.
Ja, ich finde es eigentlich total spannend. Du hast ja auch am Anfang gesagt, es ist ein Festival, das noch ganz stark im Wachsen begriffen ist im Moment. Und da macht sich natürlich Publicity mit, ich weiß nicht, vielleicht irgendwelchen Influencern sogar und einfach die Aufbereitung für Werbekampagnen oder so, das macht sich dann besser als irgendeine kritische Auseinandersetzung, wo man irgendwie noch Wörter lesen muss und so weiter. Das ist ja auch anstrengend, ne?
Ja, ich hatte fast so ein bisschen so dieses Gefühl, dass dieses Festival tatsächlich schon so die Zukunft vieler europäischer Festivals ist, wo auch die Filmkritik ja immer mehr schrumpft und immer mehr dieses Influencer-mäßige dominiert. Das sieht man ja allgemein, dass es immer nur so ist, so, hey, guckt mal Leute, hier bin ich auf dem roten Teppich bei der Premiere von bla 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 und scheiß auf Filmkritik. Also so eine Mischung aus Selbstdarstellung und Werbung und kritische Auseinandersetzung wird immer mehr marginalisiert, ja auch hier, und wird ja auch oft richtig, also richtig feindselig betrachtet. Wehe, du kritisierst einen Film schlecht, dann ist es gleich so, im besten Fall hast du ihn halt nicht verstanden und im schlimmsten Fall bist du einfach dumm und feindselig. Und da war das halt dann so, es gab zwar immer noch so ein paar Pressekarten, habe ich dann rausgekriegt, also deswegen lief mein Festival auch sehr langsam an, weil ich die ersten zwei Tage eigentlich nur damit verbracht habe, irgendwie rauszufinden, wie ich an Karten komme, denn Karten kaufen, daran hätte ich auch gedacht, weil die da nicht so teuer sind, gerade im Vergleichskurs von Euro zu der örtlichen Währung der Yuan ist das relativ billig, wirklich, gerade wenn man denkt, dass auch Berlinale Karten ja 18 Euro kosten, ist das da wirklich moderat, aber die Vorstellungen waren halt alle komplett ausverkauft, was eigentlich schön ist, gerade auch, weil der Festival-Kliente da unheimlich jung ist. Also im Schnitt würde ich sagen so 16 bis Mitte 20, 80 Prozent. Also ich meine, in Venedig sind ja viele Leute Senioren. Ne?
Ja, definitiv. Also das überrascht mich dann auch, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht ist es aber auch ein neuer Ansatz, also ob man das jetzt gutheißt oder nicht, dass man eben der Presse, die ja ohnehin schon gebeutelt ist, aber dass man der eben noch abverlangt, diese ganzen Tickets separat noch zu kaufen, ne, für die Berichterstattung. Vielleicht geht der Trend sogar dorthin. Also du bist ja auch eine der wenigen Stimmen gewesen, die auf internationalen Festivals immer wieder fragt, oh, warum ist die Akkreditierung so teuer und so weiter. Aber vielleicht geht es noch in ganz andere Dimensionen, dass man die Tickets später sogar kauft.
Das könnte ich mir vorstellen, aber jedenfalls auch diese, also dadurch, dass wirklich alles da und wahrscheinlich vieles auch schon langfristig ausverkauft war und ich ja auch erst auf den letzten Drücker auf den Gedanken kam, also das hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich ja da ganz anders drauf einstellen können. Und dann eben auch noch ein weiteres Problem war, dass viele von diesen Ticketverkaufs-Apps, also auch 90% ist da eben auch dann chinesisch, was das dann auch nochmal schwieriger macht, da diesen Verkaufsprozess zu starten. Das ging halt auch nicht. Und so war ich halt immer darauf angewiesen, mit der Hilfe einer der Foreign Press Festival-Agentin und immer mega früh aufstehen und ganz früh schon im Pressezentrum sein und zu gucken, liegen da und von den paar Tickets, die für die Presse noch manchmal bereit sind, zufällig welche für die Filme, die ich brauche. Und so habe ich dann irgendwie auf so etwa, glaube ich, so 25 Filme oder so im Schnitt so geschafft. Muss ich mal gucken. Also Pi mal Daumen.
Von den 6, die ursprünglich zugeteilt waren, ja?
Genau. Also insgesamt ist es ein bisschen weniger als 30, glaube ich, so. Aber so im Schnitt so 25, so mit den 6. Und es war halt aber auch nochmal so dumm, weil von den 6 habe ich noch eines sozusagen verloren, in Anführungsstrichen, weil ich da aus Versehen einen falschen Zeitslot gebucht hatte, der sie mit einem anderen überschnitt. Und dann habe ich festgestellt, man kann die Tickets nicht stornieren. Das ist halt bei ganz vielen Festivals, ne, Cannes, Venedig, whatever, du buchst dieses Ticket online mit einem Klick und wenn du dich da nochmal umentscheidest, dann kannst du einfach auf Canceln klicken und nicht so schlimm. Und da gab es halt gar keine Möglichkeit.
Komisch eigentlich, weil die Technologie, würde man denken, dass die da schon ein bisschen weiter ist.
Ja, da ist alles Hightech, aber einfach dieses, dass du dann sagen kannst, oh, ich cancel das Ticket nochmal, selbst wenn die Vorstellung irgendwie, also jetzt 2 Tage in der Zukunft ist, also jetzt nicht so irgendwie eine halbe Stunde, bevor der Film anfängt oder so, sondern wirklich langfristig. Nein, das ist nicht möglich. Und was, die setzen noch einen drauf. Du hast da zwar ein Hightech-Gerät, mit dem du dir selber deine eigene Badge ausdruckst, aber für die Vorstellung, um da reinzukommen, und da gibt es keine Ausnahme, das sind die knallhart, brauchst du ein physisches Ticket, das du dir an so einem Ticketschalter ausdrucken musst. Und wenn du dieses physische Ticket verlierst, kannst du es auch nicht normal ausdrucken. Du kannst es nur einmal ausdrucken. Ein einziges Mal. Und wenn du es vergisst oder verlierst, oder obwohl du eine zugeteilte Ticketnummer hast und eine zugeteilte Sitznummer und das alles auch durch das Online-Ticket, das du parallel in deiner Festival-App hast, nachvollziehbar ist, darfst du ohne das physische Ticket in der Hand nicht in die Vorstellung. Und da bin ich mehrfach auf so ganz bizarre Konzepte gestoßen, wo eigentlich alles mega technologisiert ist, aber dann auf einmal in letzter Sekunde so eine ganz kuriose, willkürliche physische Hürde aufgestellt wird.
Ja, das spiegelt alles ein bisschen meine Erfahrung auch mit einfach mal auf die Website gehen und schauen, wie sich das Festival dort präsentiert. Ich habe mal versucht, ein bisschen schlau daraus zu werden, also welche Sektionen es gibt, welche extra Events es dort auch gibt. Und manche Dinge waren dort einfach auch gar nicht zu finden, von denen ich aber weiß, dass sie stattgefunden haben. Also wie dieser Begun-Talk mit Albert Serra. Nun gut, du hast mir gesagt, es gehörte zum Markt dort. Nochmal so eine Art separate Klasse an Leuten, mehr oder weniger, dort vor Ort. Aber dieses Event wird mit keinem Wort erwähnt. Also die Tatsache, dass Leute überhaupt davon mitbekommen haben, ist durch Variety oder sowas, ja, also durch Secondhand-Reporting sozusagen. Und mir schien es auch alles sehr, sehr konfus zu sein. Ich habe gesehen, du hast schon ein paar Retrospektiven erwähnt. Ich habe auch noch gesehen, Andrzej Wajda oder der Komponist von den Bela-Tafeln hatte auch eine kleine Retrospektive, glaube ich. Aber das schien jetzt keinem großen Konzept untergeordnet zu sein. Ich fand auch ganz spannend, dass es einfach die Art der Präsentierung ist, so, scheint so ganz anders zu sein. Also diese Tony Long Masterclass, bei der du auch warst, die war ja dann überschrieben mit Two Decades of Honing the Fundamentals, Never a Big Showy Performer. Und diese Wertung schon im Titel, ja? Never a Big Showy Performer, das ist so witzig.
Vor allem auch so, also total bizarr, diese Verneinung. Also wenn ich jemanden irgendwie darstellen will, sich dann einfach nur mit der Verneinung arbeite und sage, was jemand nicht ist. Das ist so, das klingt halt auch so nach ChatGTP, ja, dieses typische, es ist nicht das, es ist das und das, ja?
Ja, ja, genau, das stimmt, diese Zweierstrukturen immer. Aber Tony Lang ist ja jetzt auch ein gutes Stichwort, weil der war ja hier der Jurypräsident, oder? Und konntest du da was vom Live-Event mitnehmen? Kam da was Interessantes bei herum?
Also, ich meine, das Gespräch war so eben ganz nett, soweit ich dem folgen konnte. Es war dann vor allem aber auch sehr oberflächlich, so ein bisschen so seine Schauspielkarriere, seine Art, Figuren darzustellen, was für Charaktere ihn interessieren. Es war ganz nett, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Und was mir bei allem eben so ein bisschen irgendwie fehlt, alles hat sich da mal sehr angefühlt wie eine, also wirklich wie eine Werbeveranstaltung. Also so überhaupt kritische Stimmen. Ich musste auch so daran denken, dass es gab eine bei einem bestimmten Film im Wettbewerb, da ein marokkanischer Film, den ich auch besprochen habe, Halima, da hat auch die Darstellerin und der Regisseur, die haben auch dann am Ende den Hauptpreis gewonnen, einmal für Regie, einmal für beste Darstellerin, der da auch lief. Da gab es bei der Pressekonferenz eben diesen Moment, sich eine Frage stellen konnte, nämlich zum Thema, also der Film handelt vom Cannabishandel, dem legalen und dem illegalen in Marokko. Marokko ist weltweit größter Produzent und Exportent von Cannabis, hat auch eine, also kulturell eine ganz enge Verbindung mit Cannabis, was da eben auch so einfach zur Kultur gehört. Das ist nicht so krass, so drogenmäßig überhaupt stigmatisiert. Das muss man sich mehr vorstellen wie Kaffee oder Zigaretten oder so. Mhm. Und da habe ich ihm eine Frage gestellt, wie der Regisseur der Kriminalisierung und der schrittweisen Legalisierung von Cannabis gegenübersteht. Und danach kam ich dann ganz kurz ins Gespräch mit einem US-amerikanischen Fotografen, der meinte, dass halt überhaupt das so anzusprechen und Cannabis wörtlich zu benennen und von Drogen zu reden, eigentlich total das Tabuthema da sei und dass die nie ein einziges Mal bei der Pressekonferenz, also bei den chinesischen Gesprächen, Cannabis oder Droge oder Marihuana oder sonst irgendwas gesagt hätten, sondern immer nur vage von irgendwie nicht genehmigte Güter gesprochen haben.
Dann würde mich ja sehr interessieren, wie da die chinesischen Untertitel waren während des Films. Ob das da zumindest benannt wurde, ne? Das können wir jetzt natürlich nicht wissen.
Also in den englischen Untertiteln, die ich lesen konnte, also das genau, die chinesischen, das habe ich jetzt keine Ahnung. In den englischen Untertiteln, da kam es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vor. Aber ich weiß dann auch nicht, wer die macht, ne? Mhm. Oder wie die erstellt werden. Oder ob die vielleicht ein Computer macht.
Ja, das wäre natürlich, also das wäre witzig gewesen, wenn die auch durch AI erstellt worden sind und dann dadurch, dass sie fälschlicherweise in den Chinesischen nicht auftauchen, dass sie dann auch in den Englischen nicht auftauchen. Aber nur gut, ja genau, du hast jetzt also schon einen Preis, einen Award-Gewinner genannt und wir haben den großen Gewinner, den Golden Goblet heißt er ja dort und ich habe gelesen, den hat Zhong Kai-feng gewonnen mit Atlantic Rhapsody. Willst du uns darüber vielleicht kurz was sagen?
Ja, also der Film, der war so, also der wurde so massiv beklatscht und die Darstellenden wurden da so wie Stars gehandelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die mir völlig unbekannt waren. Das habe ich aber auch mehrfach erlebt. Also auch gegenüber Tony Leung war da so eine riesen Star-Atmosphäre und der ist ja aus eurozentrischer Sicht eher so ein Nebendarsteller. Also ich meine, das ist ein sehr guter Schauspieler wirklich, der ja auch mit Wong Kar-wai und so, glaube ich, zusammengearbeitet hat.
Aber dazu muss ich sagen, der hatte von paar Monaten, weil ich wohne ja in New York und da hatte der irgendwie so ein, zwei Live-Auftritte in Kinos dort zum Q&A und die waren innerhalb von Sekunden ausverkauft, wirklich. Also der hat schon international, besonders wenn es um Diaspora und so geht, dann sind die da ganz schnell Feuer und Flamme bei ihm. Er ist halt wirklich so ein Gentleman des asiatischen Kinos.
Na gut, also wieder was gelernt. Ne? Also so, aber dieser Atlantic Rhapsody-Film jedenfalls, der hatte so ein sehr Interesse. Also formal war er durchaus interessant, weil der sich etwas mehr, also strukturell getraut hat, auch verschiedenes Stilismen hier so gemischt hat, also so teilweise Animationsaspekte da drin hatte, hat mit Handkamera und so pseudodokumentarischen Elementen gearbeitet, teils eben mit ganz klar, also stilisiert inszenierten Szenen und war für mich aber von der, also es ging eben so um die Position von Jugend in der Gesellschaft und es gab dann auch so ein paar kritische Ansätze in Bezug auf solche Dinge wie Systemeinfügung und Starkult und all diese Aspekte, aber war für mich dann doch etwas konfus. Trotzdem aber fand ich den Film durchaus, also er hatte interessante Facetten, aber hat mich jetzt nicht so begeistert.
Und was Jugendkultur angeht, fällt mir ja da auch ein, dass Her First Taste hat doch die Asian New Talent-Sektion gewonnen.
Genau, den habe ich aber nicht gesehen. Also das habe ich versucht, aber an dem Tag musste ich eben den Schwerpunkt, also weil es eben auch immer sehr schwer ist, jeden Tag mehr als zwei oder maximal drei von diesen Karten zu ergattern, die ich mir da immer aus dem Pressezentrum nehmen musste, musste ich dann irgendwie prio. Und die Filme sich da leider dann auch ganz oft überschnitten haben. Das war halt auch total ärgerlich, dass selbst obwohl die Zahl der Filme, die pro Tag liefen, nämlich im Schnitt, waren das immer drei aus den Hauptsektionen, wenn sie da manchmal Filme parallel gebracht haben, war das mega ärgerlich, weil eigentlich Platz gewesen wäre, die alle nacheinander zu machen. Und das war halt auch der Fall hier bei Her First Taste. Da lief gleichzeitig Skylark und dann habe ich Skylark geguckt.
Okay, verstehe. Ja, ich mag aber zumindest, ich habe jetzt natürlich keinen dieser Filme gesehen, aber es ist immer mal wieder schön zu hören, wenn jetzt zum Beispiel dieser Hauptpreis hier von dem Debüt gewonnen wird. Ne? Das passiert ja auch nicht alle Tage auf so einem der größeren Festivals.
Das ist tatsächlich sehr nett und es gab auch sehr viele Debüts im gesamten Programm. Also das ist schon positiv, kann man sagen, auch aufgefallen. Da muss ich es manchmal so ein bisschen, die Berlinale hat ja auch öfter mal Debüts in ihren wichtigen Sektionen, Panorama und Wettbewerb. Und da hat man tatsächlich wirklich sehr, sehr viele Spielfilm-Debüts und auch, also Doku, auch in den Dokus waren hier einige Debüts. Da haben die durchaus, also sind sie durchaus sehr offen, dass sie da auch für neue Talente Platz machen.
Und wenn wir jetzt schon mal noch Filme ein bisschen abklappern, ich wollte dich noch fragen zu dem großen Jurypreisgewinner, den Illuminada von Nicolas Rincon-Gil. Hast du den gesehen? Oder Gil?
Den habe ich gesehen und das war auch wirklich ein sehr interessanter Film, der, also hat ein sehr ruhiges Erzähltempo und vermischt sich so. Es geht um eine junge, also Illuminada ist der Name der jungen Titelfigur. Das ist eine Frau, die in Bogota, so im Arbeiterviertel, aufwächst und dort einen kleinkriminellen Drifter kennenlernt und gleichzeitig hat sie so mal leicht surreale Träume und die so ein bisschen manchmal so was Visionäres haben, aber der Film ist nicht jetzt wirklich übersinnlich oder dergleichen, sondern es geht mehr um so eine Art, ja, Coming-of-Age-Geschichte, aber die ganz stark verbunden ist mit so einer Rückfindung zu den kulturellen, so afro-kulturellen Wurzeln, die sie dort hat. Und das war wirklich sehr interessant, auch wie sich dieser Stil verändert von so einer naturalistischen Optik hin mehr zu so einem meditativen, symbolistischen Ton. Also der Film war sehr interessant, hat mir gut gefallen, auch sehr gut gespielt. Der Cast ist so eine Mischung aus professionellen und Laiendarstellenden und ist manchmal ein bisschen holprig, aber es ist so einer dieser Filme, die ein bisschen rau sind, aber damit immer noch viel, viel interessanter und spannender als so ein glatt geschliffenes Mainstream-Werk. Und da habe ich tatsächlich viele Filme gesehen, die eine ähnliche, also von denen man Ähnliches sagen könnte, die nicht vielleicht perfekt sind oder gewisse kleine Schwächen haben, aber einfach wirklich interessant gemacht sind, ein sehr gutes Schauspiel haben, inszenatorisch eine hohe Qualität, interessante Themen und Motive, die sie anschneiden. Da war ich wirklich positiv überrascht.
Ja, und bei dem, ich glaube, den habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich den mal nachholen will, wenn der irgendwann mal zu sehen ist, weil ich fand auch diese Prämisse ganz interessant. Also, sie scheint irgendwie Tagebuch zu schreiben und gleichzeitig ist es so im sozialen Realismus so ein bisschen angesiedelt, die Geschichte.
Genau.
Ja. Und das ja, ist so ein bisschen mein Ding, glaube ich. Und der Regisseur hat offenbar auch Wurzeln in Bogota selbst. Ich denke, er ist dort geboren. Also ja, da scheint für mich so vieles zusammenzukommen, was vielleicht noch in Zukunft zu beachten ist. Ich habe auch noch, berichtige mich bitte, wenn ich da falsch liege, es gibt eine deutsche Stimme dort im Festival, Susanne Heinrich. Das ist so eine deutsch-französische Koproduktion, habe ich gelesen. Die miserable Mutter nach Das melancholische Mädchen. Also sie mag diese M-Alliterationen offenbar. Und ich habe gesehen, dass du den gesehen hast. Also könntest du uns da vielleicht auch was zu sagen?
Ja, also es gab, also genau genommen gab es da noch ein zweites Werk. Es war dann, glaube ich, noch die Super Buhai von Josef Brandl. Den gab es auch noch im Hauptwettbewerb. Aber die melancholische Mutter oder die miserable Mutter, die melancholische Mutter, das ist jetzt schon so beides, ja. Aber den habe ich gesehen und das war leider einer von diesen Filmen, die ich als ziemlichen Flop empfand. Es war so als Musical-Satire auf Mutterschaft gedacht, wie sich so eine junge Mutter eben so hin und her gerissen fühlt zwischen Arbeit, Bekannten- und Freundeskreis und den Mutterpflichten und so das Gefühl hat, nur noch als Mutter eben definiert zu werden und gar nicht mehr so richtig sie selbst zu sein. Aber wenn wir jetzt gerade zurückdenken, dass wir in den letzten Jahren ja wirklich viel mehr Filme gesehen haben aus allen Genres eigentlich, die Mutterschaft sehr kritisch und mit einer ganz neuen Offenheit und auch Düsterkeit behandelt haben und wirklich solche Themen, die sonst nie irgendwie berührt wurden, angegangen sind, wie wenn Mütter, also die von Depressionen bis hin zu, wenn Mütter ihre Kinder nicht lieben können oder sogar Aggressionen gegen die Kinder haben, was eigentlich viel, viel öfter vorkommt, als man jetzt das früher immer so irgendwie angesprochen hätte oder auch, dass man Mutterschaft bereut oder diese ganze Überlastung und all diese Sachen. Gab es ganz viele interessante Filme, auch Filme, die nicht so toll waren, alle möglichen Horror von Horror bis irgendwie Thriller und Drama. Und dieser Film hat das eben einfach nur ganz seicht satirisch abbehandelt. Es gab auch gar keine wirklichen Probleme. Also das Einzige war dann, oh, ich bin vielleicht so ein bisschen genervt davon, dass mich die Freundinnen immer nach meinem Baby fragen und nicht mehr nach mir. Die Mutterschaft wurde da furchtbar privilegiert gesehen. Also alle Figuren oder Mütter, die da gezeigt wurden, waren, bis auf eine einzige, waren alle weiß. Alle waren mittelständisch und zwar richtig, also gut situierte Mittelschicht. Es gab keine Form von irgendwie finanziellen Problemen. Auch Überlastung existierte nicht. Alle waren monogam, straight, Zweierbeziehung. Papa hilft mit bei der Kinderbetreuung. Also wo ich mir echt dachte, wenn das miserabel ist, also was ist dann glückselig, ja? Also das war wirklich einfach nur wirklich mittelständische Bourgeoise-Wehleidigkeit und hatte halt auch nichts zu sagen und war auch nicht irgendwie amüsant. Also das war für mich leider so eine der großen filmischen Enttäuschungen auf dem Festival, weil ich eben mir gerade von diesem Mutterschaftsthema einfach mehr erhofft habe.
Naja, ich habe mir gerade nur die Frage gestellt, wie exotisch dann dort so ein deutscher Film wirkt, ja, zwischen den ganz hauptsächlich asiatischen Filmen dort, also und besonders chinesischen Filmen vor Ort. Und du hast gerade gesagt, es gab noch einen anderen deutschen Titel, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm.
Genau, das war Super Buhai von Josef Brandl. Dass auch das eben ein Langfilm-Regie-Debüt, der Regisseur hatte schon mal einen gleichnamigen Kurzfilm gemacht. Und das ist so eine so Meta-Comedy übers Filme machen, ist so thematisch jetzt nicht besonders tiefgreifend, aber doch in seiner Abhandlung so von bestimmten Kuriositäten, so dieses kleinstädtischen Kosmoses. Und der Typ ist dem, den es da geht, das ist eben so ein Supermarktbesitzer, also Super Buhai ist der Name des Supermarktes, der eben filmische Ambitionen selbst hat und dann so der ultimative, unzuverlässige Erzähler wirkt. Und dieser Film wechselt eben immer zwischen Szenarien, die real sein könnten, aber dann sich manchmal als Szenen seines geplanten Films entpuppen und hat eben so ganz viele Metaebenen. Und der Typ ist eben ein riesen Scorpions-Fan und irgendwann taucht dann halt auch Klaus Meine auf. Denn der Film wurde, also der wurde nicht direkt in Langenhagen, aber fast in Langenhagen gedreht. Und in Langenhagen wohnte halt Scorpions-Frontmann Klaus Meine. Und das, denke ich, sagt irgendwie so ein bisschen alles zu dem Film so. Aber konnte man nicht wirklich böse sein.
Ja. Okay, du müsstest mir da aushelfen, ob es noch Dinge gibt, die wir thematisieren sollten. Ich habe gesehen noch, dass Carla Simon einen Kurzfilm hatte zum Flamenco-Tanz, aber ich weiß nicht, ob dir der vor die Augen gekommen ist.
Aufgrund eben diesen massiv beschränkten Kartenkontingents habe ich mich wirklich auf den Kern des Festivals fokussiert dann und den Wettbewerb New Asian Talent. Und ich habe auch nur eine Doku gesehen, aber das war so ein bisschen so ein Glücksgriff, weil das dann der Siegerfilm war.
Ach ja.
Und das war auch tatsächlich, also wie gesagt, die einzige Doku, die ich da gesehen hatte, außer der Doku, die bereits in Cannes lief, nämlich Nine Temples to Heaven.
Ah ja, na, das war ja keine Doku, ne? Das war schon Fiktion. Das war ja sein
Fiktion-Debüt. Ja, das war
auch
dieses Semi-Fiktionale, stimmt. Ich glaube, der war sogar bei New Asian Talent war der, glaube ich, auch. Nine Temples to Heaven.
Ja, ich glaube, das kann sein, ja.
Ah ja, ja, da ist er. Und diese Doku aber, die ich nun tatsächlich gesehen hatte, der deutsche Titel war, oh nicht der deutsche Titel, der englische internationale Titel war Notes Unheard. Mhm. Der wesentlich passendere chinesische Titel übersetzt war sowas wie Mach dir keine Sorgen, Papa oder Lass doch mal gut sein, Papa. Und der Film handelt eben von einem hochbegabten jungen Klavierspieler, also der auch Musik studieren möchte, auf einige hochrangige Universitäten sich da bewirbt und dann am Ende auch auf einer angenommen wird. Und der ist blind, aber meistert wirklich sein Handicap, also wirklich perfekt, lebt auch ganz in seiner musikalischen Welt und ist ein unheimlich warmherziger, aufgeschlossener, auch fürsorglicher und kameradschaftlicher junger Mensch. Also bist du halt auch so ein, ja, so eine gewisse Lebensfrohheit und so ein Optimismus und sein Vater drillt ihn halt mega und der Vater ist halt, kritisiert ihn nur permanent, hackt immer, also was hat er, hackt auf ihm rum. Egal, was der Sohn erreicht, der Vater findet daran irgendwas auszusetzen und will mehr, bessere Leistungen, höhere Leistungen, mehr schaffen, mehr lernen und bei jedem, was der Sohn irgendwie ein bisschen schafft oder wenn der Sohn irgendwann mal sagt, naja, ich kann ja mir mit der Uni, kann ich ja vielleicht auch dahin gehen und mir das nochmal überlegen. Und dann der Vater so, aber du bist schon 22 und nach dem Mondkalender bist du dann schon 23. Und das war so ein Film, wo ich bei der chinesischen Zuschauerschaft sehr viele Lacher gehört habe. Und ich glaube, dass dieser Umgang und dieses Aufzeigen dieser Leistungskultur und insbesondere dieses massiven Leistungsdrucks von den Eltern bei vielen sehr, sehr bekannt vorkam. Da im Publikum.
Die Meritokratie, ja.
Ja, genau. Aber halt auch dieses Mega, dass Leistung alles ist und du sollst lernen, 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 lernen. Und dir bei, wenn du eine 1 minus hast, heißt es sofort, warum hast du keine 1? Und keiner würde sagen, oh, das hast du aber gut gemacht. Also dieser Film, das war für mich sowohl interessant, da eben auf der Zuschauer, also das war eigentlich dann so ein Vorteil, da auf der Publikumsvorführung zu sein und nicht auf so einer Pressevorführung, weil ziviles Publikum im Vergleich zu Pressepublikum oft wesentlich stärker reagiert auf Filme. Und das hat auch immer so ganz Interessantes zu sehen, wie wirkt der Film auf,
ja,
in Anführungsstrichen, normale Menschen. Und aber auch, dass ich da den Eindruck hatte, dass der Film auf eine europäische Zuschauerschaft und auf eine deutsche Zuschauerschaft nicht so gewirkt hätte. Ich fand viele Sachen eher, ja, fast traurig. Mir tat halt dieser junge Mann halt auch leid. Und ich fand das richtig gemein von dem Vater. Und die chinesische Zuschauerschaft hat es aber, glaube ich, mehr mit so einer Art Selbstironie und auch als was ganz Selbstverständliches gesehen.
Mhm.
Also das ist halt so zu Hause.
Also, solche Sachen super spannend und die kannst du denn wirklich auch nur erleben,
wenn du vor Ort bist,
ne?
Weil nirgendwo anders hast du so eine Konstellation des Publikums, die,
ne? Also hier in Europa kannst du diese Quote gar nicht hinbekommen eigentlich, was das Publikum angeht.
Ja.
Ja, spannend.
Spannend.
Gibt es noch andere Dinge, die wir hier ansprechen sollten?
Irgendwelche Erfahrungen, die du gemacht hast?
Also ich glaube, wir haben schon ein ziemlich gutes Bild bekommen, aber gerne, wenn du noch was hast.
Ja, also was für mich so ein Riesenrätsel des Festivals darstellte, war der Aspekt, ich habe ja schon erzählt, es war ganz schwer auch also ich sollte vielleicht auch noch sagen, es gab auch keinen Last-Minute-Assess zu Vorführungen. Das ist ja auf ganz vielen Festivals ist das ja so ein ganz wichtiges Standbein. Also wenn ich gerade an sowas wie Cannes oder Venedig denke, da gibt es ganz viele Filme, die komme ich einfach über die Last-Minute-Line.
Ja.
Das existierte da überhaupt nicht, weder für gekaufte Karten und wie gesagt, Presse war sowieso tabu, aber auch nicht für gekaufte Karten. Und niemand, also ich denke, bei vielen Situationen auf der Berlinale oder so hätten die, wenn man irgendwie Presse ist, dann gesagt, okay, pass auf, da ist noch ein Platz im Kino oder sogar mehrere Plätze, geh einfach rein, ist okay. Da bricht keiner eine Regel. Also da ist wirklich, Regel ist Regel und das machst du so. Und dann gab es eher aber diese Beobachtung von mir, wo ich erst dachte, das ist ein Zufall, aber es ist mir wirklich bei jedem Film, den ich gesehen habe, aufgefallen, dass es immer waren diese Filme komplett ausverkauft und immer war es richtig leer im Kino. Also wo ich dachte, was ist hier los?
Ach, okay, aber gleichzeitig die Leute, die dort waren, waren eher jung, hast du gesagt.
Ja, ja, die Leute, aber bei vielen, also diese Kinos sind ziemlich groß. Und die waren dann vielleicht so halb oder manchmal zwei Drittel voll. Aber wenn du weißt, dass der Film ausverkauft ist, das ist ja nicht, also manchmal, natürlich kommen manchmal Leute nicht, aber das von, sagen wir mal, was ich, 400 Leuten, 200 nicht auftauchen, weil sie keinen Bock haben. Bei einem Festival mit mega begehrten Karten und die Karten, also einfach, ich hatte da so eine höhere Kaufkraft, einfach weil ich eben mit Euro da rein bin und Euro da einen höheren Kurs haben. Und es verhältnismäßig eben preiswerter ist. Aber für chinesische Kaufkraft sind die Karten nicht mehr so billig. Die werden ja dann für die chinesische, also der bekannte, man kann sich das, da ich denke mal im Schnitt so durch vorstellen, dass alles die Hälfte kostet, aus europäischer Perspektive. Aber so preiswert sind die Karten dann da nun wieder auch nicht, dass man die einfach reihenweise verfallen lässt.
Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt hier mit stabileren Zahlen irgendwie daherkommen, aber man hat das natürlich schon gehört, dass es in China gewisse Verfälschungen gibt, auch was Box-Office-Einspielergebnisse und so weiter angeht. Also da hat es ja immer wieder Berichte darüber gegeben, dass ein Film jetzt angeblich der erfolgreichste des Jahres ist, aber man weiß gleichzeitig, dass diese ganzen Kinosäle nicht wirklich voll besetzt waren. Und in der Hinsicht finde ich das interessant, weil das ist fast schon das Äquivalent, das Analoge zum Klicks kaufen, weißt du, auf YouTube-Videos und so weiter. Also offiziell, man kommt dann keine Tickets heran und so, aber wenn du wie du vor Ort bist, dann wird man sehen, okay, die Säle sind nur halb gefüllt. Also ja, frage ich mich, ob das auch Teil der groß angelegten Strategie ist, dass es heißt, oh, hier sind die Karten so super begehrt, damit in der Zukunft so ein immer größerer Andrang entsteht, was auch dieses
ja,
Festival angeht.
Ja, also ich habe auch wirklich, das war für mich auch so ein großes Mysterium des Festivals, wo ich eben wirklich dachte, das muss man, da muss man doch irgendwie dahinter kommen können. Denn eine Sache eben, also erst dachte ich auch, ist das vielleicht ein Pressekontingent. Aber wie gesagt, das Pressekontingent an Karten war ja verschwindend gering. Also ja, es hätte, und selbst bei größeren Festivals fällt das Pressekontingent für Karten bei Publikumsvorstellungen nicht, normalerweise nicht 50% aus. Also das kann es nicht gewesen sein. Dann habe ich von einer Mitarbeitenden unter der Hand gehört, dass dem Kino selbst ein bestimmtes Kartenkontingent gestellt werden musste. Aber auch das kann ja nicht so enorm groß gewesen sein. Und was du eben sagst, dass man versucht, eben das Festival als begehrter darzustellen, als es ist, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ein kurioser Punkt war, es gab ja viele Leute, die gerne Karten gekauft hätten, die dann nicht Karten kaufen konnten, weil das eben hieß, oh, der Film ist jetzt ja schon ausverkauft. Und da habe ich mir gedacht, Leute, ihr hättet, also wenn das das Ziel gewesen wäre, dass man einen vollen Saal bewirbt, denke ich, hätten die eine ganz große Chance gehabt, bei den meisten Filmen auch so einen gut gefüllten Saal zu bewerben, ohne da irgendwas zu faken. Und das war halt so seltsam, weil dann am Ende eigentlich viele Leute, denke ich, den Film nicht sehen konnten, die ihn gern gesehen hätten, einfach nur, weil man sagt, der Saal ist jetzt schon voll, obwohl er das nicht ist. Also da habe ich mich dann auch, also habe ich mir dann auch mich gefragt, ist es wirklich so oder ist es am Ende vielleicht irgendwas ganz Banales, irgendein Glitch im Ticketverkaufssystem oder so? Mhm.
Ja, ich kann mir nur so.
Ich kann es auch nur spekulieren. Man könnte es ganz verschwörerisch sagen.
Eine Langzeitstrategie und jetzt gibt es eine künstliche Verknappung, die damit es später gang und gäbe ist, dass man die Tickets ganz verkauft
und es sind wirklich Leute da. Es könnte aber auch sein, bei Fußballspielen zum Beispiel oder bei Tennismatches ist es ja auch bekannt, dass diese ganzen Sponsoren immer ihr eigenes Ticketkontingent haben.
Und die diese Tickets haben, aber die Leute dann einfach nicht hingehen. Ja,
also genau, sowas konnte ich mir eben auch vorstellen. Es ist eben ganz oft, das kenne ich ja auch von anderen Events, wo es dann ganz oft heißt, okay, die mussten wir an diese und diese Leute noch Tickets abdrücken. Und gerade aber auch durch diesen Aspekt zum Beispiel, dass ich ja schon gesagt habe, man konnte Tickets nicht canceln oder dergleichen. Das erhöht natürlich auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass dann Plätze leer bleiben, wenn man keine Möglichkeit hat, da irgendwas zurückzugeben. Also ich weiß es halt auch nicht, ne? Da müsste man eben länger dahin gehen und mehr versuchen, mehr mit Leuten zu reden. Und ich glaube natürlich auch, dass die Leute, da hatte ich den Eindruck, ein bisschen vielleicht, ich will nicht sagen Angst, aber eher Hemmungen hatten, bestimmte Sachen kritisch, also dass die Kritik durchaus denken und wahrnehmen, aber das dann auch auszusprechen oder gar anzusprechen, das ist was anderes.
Naja. Vielleicht von mir so eine letzte Frage noch relativ allgemein gehalten. Würde ich gerne wissen, könntest du mir irgendwas sagen zu, das klingt vielleicht banal, aber zur Projektion selbst? Also ich finde schon, dass es manchmal so gewisse Unterschiede gibt bei verschiedenen Festivals. So, wie groß sind die Leinwände? Wie gut ist der Sound? Wie bequem sind die Sitze? Also wie ist das Gefühl dort vor Ort? Und gibt es Werbung sogar? Könnte ich mir, also, ne? Also,
Werbung gab es nicht. Also ich meine, offiziell ist ja China, also ist ja kommunistisch, aber natürlich hast du da McDonald's, Starbucks, jeden Kram. Aber da vom Kino gab es keine Werbung. Es gab vor manchen dieser Publikumsvorführungen gab es immer so drei kleine Spots. Das heißt, das war jetzt gerade völlig falsch, was ich gesagt habe, es keine Werbung gab. Nämlich bei einigen der etwas kommerzielleren Filme gab es dann davor so drei kleine Spots. Und es waren, glaube ich, bestimmte Sponsoren. Eines war irgendwie so ein Audiosystem. Das andere, da ging es, glaube ich, um Cars, also irgendwas mit Autos, aber diese typischen drei kleine Sponsorenclips. Ansonsten war aber, also das Kino war super modern, mega, also bequeme Sitze, man hatte richtig schön viel Platz mit den Beinen in den Reihen, Projektion war auch immer, also ich konnte über nichts klagen, auch eine gute Soundqualität. Generell habe ich das Kino als wesentlich geräumiger empfunden als so manche europäische Kinos. Hatte natürlich auch nicht den Charme von so einem ganz alten Kino, aber da hätte ich wahrscheinlich mehr in der Stadt rumkommen müssen, um vielleicht so eins zu finden.
Ah, okay. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Es war nur ein Kino?
Es war ein Kinokomplex, in dem aber mehrere Einzelkinos waren. Genau. Also dieses, das ist so, das Ding heißt Film Art Center und das war so die Hauptbase. Dann gab es aber noch mehrere Kinos über die Stadt verteilt, in der dann die Wiederholungsvorstellungen liefen. Und in diesem Kino liefen immer die Premieren und die Erstvorstellungen von anderen Filmen, die schon woanders Premiere hatten, aber dann auf diesem Festival liefen. Und dieses Kino hatte, glaube ich, insgesamt so 6 oder 7 Säle. Also das war genug für dieses relativ überschaubare Kernprogramm. Und also Projektion und Soundqualität, also nach meinem Eindruck war das alles sehr gut. Und die Leinwände, die hatten halt verschiedene Größen. Manche waren sie richtig groß, manchmal nicht ganz so, aber das war in Ordnung. Was ich so ganz interessant war, nur noch so zum Abschluss, so zur Preisverleihung, auf die ich es dann auch zum Glück geschafft habe, obwohl es wieder hieß, die Karten sind ja so begehrt. Und dann, da war es natürlich wieder nicht voll. Und die ganze Presse und Fotografen und alle waren auf dem 5. Rang. Also richtig weit weg, wo uns keiner sieht. Aber das Ding war, dass es dann hieß, es gibt einen Dresscode. Und ich wurde halt vorher mehrfach von so Festivalagentinnen darauf hingewiesen, dass ich was anderes anziehen muss, weil die meinten, sonst komme ich vielleicht nicht rein. Und ich habe halt Blut und Wasser geschwitzt, aber zum Glück hatten halt alle anderen jungen Presseleute und Fotografen und so Medienleute auch irgendwie Jeans und ein T-Shirt an und ganz normale Sachen. Aber das wäre halt so mega grotesk gewesen, wenn man in einem so proletarisch regierten Land nicht reinkommt, weil man nicht fancy genug angezogen ist.
Naja, ja, und das ist in gewisser Hinsicht ja schon auch was Besonderes, weil man ja bei den ganz, ganz großen Festivals nicht bei der Preisverleihung auch im Saal sein kann. Aber war das so pompös oder war das eher sachlich gehalten, die
Nee, das war mega pompös. Das war so richtig pompös. Also das war auch also spektakuläre Bühne, gigantische Lichteffekte. Da gab es dann auch so Tanzshows zwischendurch. Auch das heißt Grand Theater, in dem das stattfindet. Das war halt auch so ein mega moderner, riesengroßer Bau. Also da würde wirklich nicht, dass man merkt, dass da richtig, richtig viel Geld in diesem Festival drin steckt. Und Shanghai hat ja, also explodiert ja quasi, was das so, also ökonomisch, und schießt so nach oben. Und man merkt, dass wirklich, dass die, sowohl die Stadt selber ganz krass expandiert, als auch, dass dieses Festival richtig, also richtig so ein Aushängeschild werden soll. Und auch ganz, ganz stark konkurriert natürlich mit dem Hongkong Film Festival. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so, es kann nur einen geben.
Ja, bin ich mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob das Geld dann letztlich darüber entscheidet, wer da langfristig die Nase vorn haben wird bei den Festivals, wo mehr Geld reingepumpt wird. Gut, das war, ich weiß nicht, ob wir sagen können, ein einmaliger Einblick, weil ich weiß nicht, ob du nochmal die Chance hast, da dorthin zu gehen.
Ich weiß es auch nicht. Das wird sich dann halt wirklich einfach nur in Zukunft zeigen, ob das jetzt einmalig, ich würde trotz all dieser Herausforderungen würde ich gerne wieder hinkommen, weil ich glaube tatsächlich, möchte ich sagen, dass diese Sache, wie zum Beispiel diese Ticketbeschränkung, ich glaube nicht, dass das irgendwie aus einer pressefeindlichen Taktik geschieht, sondern dass die einfach noch nicht so richtig wissen, wie können wir es denn besser machen.
Ja, es scheint ja alles noch sehr jung zu sein. Ich glaube, damit belassen wir es für heute, aber es ist gar nicht mehr so lang hin, Lieder, dann sind wir beide wahrscheinlich auch, ich nicht allzu lang, aber du wahrscheinlich für die volle Zeit beim Carlo Vivari Filmfestival.
Genau, also Festival Sommer geht weiter, ne? Carlo Vivari steht vor der Tür. Am 2. geht's für mich los. Da fahre ich dahin. Am 3. beginnt das Festival und dann bist du, glaube ich, die zweite Hälfte auf jeden Fall da.
Genau. Ich habe jetzt gehört, einer der Gäste vor Ort ist Dustin Hoffman, wo man jetzt auch schon, na gut, so ist es halt, ne? Die Festivals, die reißen sich nach Namen, auch wenn die woanders gecancelt sind und so weiter. Das spielt dann nicht so die allergrößte Rolle. Wenn man den Namen bekommt, dann nimmt man ihn. Aber davon und von vielen anderen hört ihr dann aus Tschechien, aus Carlo Vivari. Und bis dahin, vielen Dank, Lieder, für dieses super interessante Gespräch. Und ja, auch euch da draußen alles Gute und bis bald.
Danke, ciao.